Ja, ich bin viel zu wenig zu rühmen, seinen Ruhm. Das gilt auch für unseren Dienst. Aber doch will der Herr uns Gnade schenken, haben wir auch gebetet, sein Wort zu hören. Und heute Nachmittag betrachten wir miteinander Psalm 1, die Einleitung zu den Psalmen, sozusagen die Überschrift zu allem, was dann in weiteren Psalmen auch kommt. Unter der Überschrift der Weg des Frommen, der Weg des Gottlosen, wie es Luther überschrieben hat, lesen wir nun das Wort Gottes. Psalm 1, Abvers 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind zerstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Ja, Herr, wir danken dir, dass du gnädig bist, dass wir gerechtfertigt sind durch dein Blut, dass du uns aus der Gottlosigkeit herausgerissen hast. Lass uns auch erkennen, wo wir uns absondern müssen, um wieder nicht neu befleckt zu werden. Amen. Ja, das ist ja das Bekannteste aus Psalm 1 sicherlich, dass man nicht sitzen soll, wo die Spötter sitzen. Aber es steht noch viel mehr da. Zunächst wohl dem. Selig, könnte man auch sagen. Das ist geradezu eine Seligpreisung, auch als Überschrift der Psalmen. Wir finden die Seligpreisung am Beginn der Evangelien in der Bergpredigt, Matthäus 5. Wir finden auch am Anfang der Offenbarung eine Seligpreisung, wobei dieses Buch ja oft gemieden wird, aber gerade der wird selig, der das hört und tut und wachsam ist. Und auch hier wohl dem oder selig der, und jetzt kommt erst etwas Negatives, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Wir haben heute Morgen gehört, anhand von Psalm 73, die Anfechtung des Gerechten durch die Gottlosigkeit, durch den Atheismus. Und wir sollen mit solchen Menschen keine Gemeinschaft haben. Höchstens zu missionarischen Zwecken hingehen, aber nicht im Rat von ihnen wandeln. Im Rat wandeln, das heißt sich darin aufhalten, wohlfühlen, gemeinsame Sache machen, gemeinsame Ratschläge beschließen. Das sollen wir nicht tun. Also mit Gottlosen nur missionarisch, aber nicht in gemeinsamem Boot sitzen. Die Gottlosigkeit ist der Anfang, aber es hängt auch zusammen mit der Sünde und ist auch Sünde, wenn der Mensch nicht umkehrt von seinem Leben wollen ohne Gott. Der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist eine Steigerung, aber eine Steigerung nach unten. Die Gottlosigkeit führt zur, oder ist bereits Trennung von Gott, Gottes Ferne. Das ist der Weg der Sünder. Und aus dieser Wurzelsünde des Lebenwollens ohne Gott folgen dann die Einzelsünden. Stehlen, Lügen, Betrügen, Ehebrechen, Töten, all diese Dinge. Und dann geht es noch weiter abwärts, dass dann der, der so gottlos ist, der dann in der Sünde lebt und schwelgt, dass der dann auch zum Spötter wird über die, die den Weg mit Gott gehen und gehen wollen. Also eine Abwärtsbewegung. Gottlosigkeit, Sünde, Spötterei. Der Mensch wird zum Spötter, zum Lästerer, zum Blasphemiker. Und Gotteslästerung ist ja seit den 60er Jahren freigegeben, auch in unserem Land. Ich erinnere nur daran, gotteslästerliche Filme, gotteslästerliche Musicals, Jesus Christ Superstar zum Beispiel, gotteslästerliche Bücher, möchte jetzt nicht in Einzelheiten gehen, das ist alles erlaubt. Wenn man aber über Koran oder Mohammed etwas bringt, ist man sehr schnell weg vom Fenster. Aber über Jesus darf man heute alles herziehen. Aber wir sollen uns davon fernhalten, wir sollen auch uns dagegen wehren, wo solche Dinge uns begegnen. Wir haben ja auch den Auftrag, dem Herrn zu dienen, indem wir seinen Namen verteidigen, in einer gewaltlosen Weise. Aber wir können Leserbriefe schreiben, wir können beten, auch für die Menschen, dass sie sich nicht verführen lassen durch solche Machwerke der Gottlosigkeit und Lästerung. Wir können auch für die Politiker beten und mit ihnen sprechen, dass sie bessere Entscheidungen treffen. Und vor allem uns selber fernhalten, überall, wo solcher Spott und solche Lästerung verübt wird. Ja, die Spötter, sprichwörtlich sagt man immer wieder im Wirtshaus, ja, da wird viel gespottet. Je mehr Alkohol, umso lockerer wird auch die Zunge. Müssen wir auch da wachsam sein. Die Sünde ist oft über enthemmende Mittel schon gefördert worden, also Alkohol und Rauschzustände, Drogen werden heute benutzt. Gerade auch bei Jugendlichen. Aber es gibt Droge für jedes Alter. Und wenn dann die Zunge so locker sitzt, dann rutschen oft Worte über den Mund, die man dann später bereut, die man lieber nicht gesagt hätte. Vielleicht ist einem auch gar nicht mehr bewusst, was man geredet hat. Das soll man nicht mitmachen. Wie ist es bei uns? Gehen wir in solche Kreise, wo dann schnell hergezogen wird, über Gott und den Nächsten? Oder halten wir uns da in guter Weise fern? Wenn man hingeht, dann nur missionarisch. Aber manche meinen auch, sie können missionarisch in die Disco gehen und da mittanzen und alles. Ich werde gleich noch Beispiele bringen. Aber sie machen sich eins mit der Welt in Wirklichkeit und können nicht wirklich missionieren, weil sie kein Vorbild sind für diese Menschen. Eher ein Hinweis, naja, Christen, sie sind auch nicht anders, also ist kein Unterschied, da kann ich gleich in der Welt bleiben. So denken dann die Weltmenschen, naja, wenn die Christen auch in der Disco schon sind und alles genauso machen, auch ihre Evangelisationen wie eine Diskothek aufziehen, wo ist dann der Unterschied noch? Davon sollen wir uns absondern und nicht falsche Methoden übernehmen, vielleicht zu einem guten Zweck, aber wir machen uns damit eins mit der Welt. Viele Evangelikale machen das heute. Ich habe einige Beispiele hier, vielleicht kann man die Türen ein bisschen auflassen. Einige Beispiele hier. Die Tür da hinten meine ich. Achso, deshalb, okay.
Die Balkontüre kann man vielleicht aufmachen.
Nee, die ist zu heiß, von außen nicht aufmachen. Ja, wir haben heute 35 Grad im Schatten. Ich habe gerade hier, es gibt ja keinen Zufall, eine Zeitschrift bekommen. Nicht bekommen, die kriege ich ja nicht, würde ich auch nie bestellen. Die erscheint im Bundesverlag in Witten, das ist der Dachverband der FEG, der Verlag, und gleichzeitig ja, bringt er viele Zeitschriften raus, Family, Aufatmen, Dran, Senior, soll jetzt keine Werbung sein, im Gegenteil, aber man darf es ja nicht so laut, Klecks und was noch alles. Also ein ganzes Zeitschriftenimperium, was zusammenhängt mit der Multimillionär Friedhelm Loh in Haiger, der hat ja sämtliche christlichen Verlage aufgekauft und hat ziemlich das Monopol, was nicht gut ist, wenn einer das Monopol hat, auch auf dem christlichen Mediensektor, fast das Monopol. Und da werden dann solche Sachen veröffentlicht. Zum Beispiel hier ein Artikel in der Dran, Nummer 3, 2009, Überschrift feiert. Richtig abfeiern. Jesus selbst hat Wasser in Wein verwandelt, damit die Party nicht vorzeitig endet. Das sollten wir dem guten Beispiel doch folgen. Das wird als Grund herangeführt. Und dann einige Zitate aus einem Artikel von Holger Mix, Jugendpastor in Wölmersen im Westerwald. Er schreibt hier in dieser evangelikalen Jugendzeitschrift Dran, die von tausenden evangelikalen Jugendlichen konsumiert wird, folgendes. Wer das Leben liebt, sollte Partys schmeißen, mit allem, was dazugehört. Dann heißt es weiter, wir brauchen nicht ständig nach Grenzen zu fragen, weil dieses, wie weit darf ich noch, das pure Misstrauen gegenüber Gott ausdrückt, indem es ihm unterstellt, dass er, also Gott, mir nicht das ganze Glück geben will und das eigentlich Gute jenseits der Grenzen liegt, die ich mir meist selber stecke und die ich hoffentlich noch größtmöglich ausnutzen kann. Nochmal konkret, ist das jetzt ein Freibrief für grenzenloses Feiern und Alkohol? Für alle, die immer noch simple Rezepte lieben, antworte ich mit einem schlichten Ja. Haben das gehört? Und dann kommt das typische Bibelzitat, das dafür immer wieder missbraucht wird, nämlich, in der Bibel steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Galater 5, Vers 1. Oder in 1. Korinther 10, 22 steht, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Zitat Ende. Die Frage ist, also er schreibt jetzt weiter, die Frage ist, was sind für dich Party, Alkohol und Co.? Freiheit, Genuss, Freude, Fragezeichen, ein Höhepunkt in deinem Leben oder Pflicht, Belastung und Flucht vor dir und deinem Leben und so weiter. Argumentiert dann so, wenn es für dich eine Freude ist, dann darfst du es machen, wenn es für dich nur eine Flucht ist, dann ist es nicht gut. Das hat mich erinnert an die Argumentation mit der Homo-Ehe, wo sie sagen, wenn die verantwortlich ausgelebt wird, dann ist es gut. Und wenn es aber nicht so in der Liebe geschieht, ist es schlecht. So wird ja heute von der Kirche argumentiert. Wenn sie einander wirklich lieben und treu sind, ist Homo-Ehe was Gutes. So wird argumentiert. Und bei den Evangelikalen, Party und Alkohol ist alles okay, wenn es für dich keine Flucht ist, sondern was Positives in deinem Leben darstellt. Und dann schreibt er weiter, vor diesem Hintergrund können wir gar nicht genug Party machen. Und das Besondere im Leben durch die Feier so richtig genießen, einschließlich Tanzen, Alkohol und aller Kreativität für ein richtig gutes Fest. Eine fette Fete. Das ganze Sein im Himmel wird mit sehr festlichen Bildern beschrieben. Wir können gerne unsere ganze Körperlichkeit genießen, ohne dass wir dadurch ungeistlicher wären und sinnfreie Zeit nutzen, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Die Perversion beginnt, wo wir die Dinge vom ganzheitlichen und ursprünglichen Sinn entfernen. Wenn für uns die Feier nicht mehr das besonders Schöne in unserem Leben, sondern die Flucht vor demselben ist, dann beginnt für ihn erst die Perversion. Also nur wenn es die Flucht ist. Aber wenn es was Schönes ist, dann schmeißt richtig die Party mit Alkohol, Tanzen und allem, auch Körperlichkeit, ja, alles was dazugehört. So in der evangelikalen Jugendzeitschrift RAM. Hier noch ein weiterer Artikel. Feiern bis der Arzt kommt. Wird hier positiv empfohlen, auf Ibiza, Partyszene. Da schreibt eine Helen Gross, Mediendesignerin und 24/7 Prayer Team auf Ibiza, schreibt Folgendes über ihre Erfahrungen dort. Ich kann Gott hier, also auf dieser Partyinsel, an den ungewöhnlichsten Orten finden. Es gibt einen Club namens Bora Bora hier, der sozusagen für das Tagesprogramm zuständig ist. Direkt an einem wundervollen Strand, kristallklares Meer, schöne Menschen aus aller Welt tanzen, feiern und schwimmen gemeinsam. Ich liebe diesen Ort, weil er so voller Leben ist. Ich kann Gott dort sehen, in seiner Schöpfung, in der Musik, in der Begegnung verschiedenster Menschen, die sich aneinander und miteinander freuen. Ich glaube, dass das sehr nahe an Gottes Herz ist. Ein göttlicher Ort, diese Disco, ja, ein göttlicher Ort, ein Kraftort, würden die New Ager sagen. Wir konzentrieren uns darauf, das Gute hervorzurufen, nicht das Schlechte zu bekämpfen. Für mich sind die Clubs, das Westend, keine dunklen Orte, sondern Orte voller Leben, voller Licht und Freude und voller liebenswerter Menschen, die alle Gutes in sich haben. Ja, da haben wir die Mystik, ja, die mystische Ekstase. Das ist eine heidnische Religion, so wie der Baalskult. Und das wird hier in der evangelikalen führenden Jugendzeitschrift alles empfohlen. Bloß, dass ihr wisst, wie weit wir sind. Mit dem Sport. Lass die Wärme ruhig rein. Ja, und dann das Casino Royale. Da möchte ich auch. Da ist das nächste Beispiel von den Jesus Freaks. Kommt hier etwas. So lässt sich's feiern, auch in der dran. Wir müssen einfach wissen, was heute so läuft, nebenan in den freien Gemeinden und so weiter. Casino Royale. Bei den Jesus Freaks. Stuttgart stieg auf einer Gemeindefreizeit die unvergessliche Party Casino Royale. Das Grundmuster beruht auf drei Elementen. Erstens Motto-Party, zweitens Spieleabend und drittens Impro-Theater. Für den Verlauf der Party sind einige Rollen an Personen zu verteilen. Und jetzt kommen die Rollen, die sie da verteilen. Das war jetzt aber ironisch gemeint, mit der Wärme einlassen. Aber okay. Ja, ja, okay. Also jetzt kommen die einzelnen Elemente dieser Party. Türsteher, James Bond, entsprechende Bond-Girls, also halb bekleidete Mädchen, Bodyguards, Schlägertypen, alles christliche Party jetzt, Schlägertypen, reiche und aufgetakelte Damen, ein Casanova, die Camorra, also die Mafia da, hysterische Ehefrauen, Betrüger und Falschspieler. Jeder dieser Rollen bekommt eine kurze Handlungsbeschreibung, die im Lauf des Abends umzusetzen ist. Muss gespielt werden. Um das glaubhaft zu spielen, sind Improvisation und Ideenreichtum gefragt. Die verteilten Rollen dürfen den anderen natürlich nicht verraten werden. Plötzliche Schlägereien oder die Vergiftung einer Dame werden plötzlich und völlig überraschend inszeniert. Ich bin gespannt, wie sie das inszenieren, nicht? Bei der christlichen Jesus Freaks Party. Vergiftung einer Dame sogar. Es fallen Schüsse, Liebeleien entstehen, Geld wird gestohlen, es wird geprügelt, es gibt Eifersuchtsdramen und Geheimdienstmauscheleien. Kurz, alles, was das christliche Gemüt schon immer mal heimlich machen wollte. Zu späterer Stunde ging das Ganze damals in eine lockere Party über. Die Spieltische wurden zur Seite gerückt, die Musik aufgedreht und es wurde getanzt und gefeiert bis in den frühen Morgen. So lässt sich feiern. Dran, Bundesverlag, führender Verlag der Evangelischen Allianz. Gut, vielleicht versteht er besser, dass wir uns davon absondern sollten. Die gleichen Jesus Freaks haben ja auch, oder der Gründer Martin Dreyer, die Volksbibel verfasst. Ich brauche den Begriff Volksbibel nie, ohne gleichzeitig dazu zu sagen, gotteslästerliche Volksbibel. Über 100.000 Auflagen, jetzt haben sie auch begonnen, das Alte Testament zu verschandeln. Ich frage mich, wie lange die Juden sich das gefallen lassen. Ich habe schon vor Jahren empfohlen, sie sollen endlich den Koran übersetzen in die Volksbibelsprache. Dann hätten wir das Problem nämlich sehr schnell weg. Entschuldigung, bitte jetzt nicht falsch verstehen. Aber das ist interessant, dass sie das noch nicht machen. Nun, Martin Dreyer, wir haben eine kritische Erklärung ja veröffentlicht, einige Brüder, unter der Überschrift, Gott lässt sich nicht spotten. Nicht? Da haben wir ja das Thema, du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Er behauptet übrigens, dass er keine kritischen Rückmeldungen mehr bekommen würde. Dass das nicht stimmt, wissen wir. Es sind die meisten Christen gegen diese Verfälschung. Wer wirklich die Bibel kennt und den Herrn Jesus liebt, wird niemals Gemeinschaft mit so etwas haben. Und wir haben sogar aufgerufen zum Boykott von Buchhandlungen, die das vertreiben. Ich selber halte mich daran, kaufe da auch nichts mehr. Und vertrieben wurde die Volksbibel bis vor kurzem. Es geht sie wohl zum Padloch Verlag, wie ich gehört habe, aber von der Stiftung Christliche Medien ebenfalls unter Führung dieses christlichen Multimillionärs in Haiger mit seinem Stahl-Rittal-Konzern. Und der führende Mann, der das unterstützt, wir müssen den Namen auch mal wissen, ist Ulrich Eggers, der ja dieses ganze Zeitschriftenimperium unter sich hat, also der die ausführende Hand ist und der praktisch unsere ganze Jugend verdirbt durch diese Dinge. Der Mann hat eine riesige Verantwortung mit seinen Mitarbeitern und wir können gar nicht genug davor warnen. Wir haben damals geschrieben, der ursprüngliche Autor dieser Erklärung war Rudolf Eberzeuser und viele haben es mit unterschrieben, auch ich. Und wir haben da übereinstimmend erklärt, dass mit dieser sogenannten Volksbibel ein geistlicher Dammbruch geschehen ist, der schwerwiegende Folgen hat. Wörtlich heißt es in dieser Erklärung dagegen, ja, nun aber sind mit der Volksbibel letzte heilige Grenzen überschritten worden. Unter dem Vorwand einer jugendgemäßen Sprache wurden bisher unvorstellbare Verzerrungen, Verfälschungen und Lästerungen in einem Buch veröffentlicht, das sich als Bibel bezeichnet und das von einer Verlagsgruppe, die als evangelikal gilt. Muss ich jetzt Zitate bringen oder wisst ihr auch so, was drin steht? Ich habe mal nur im Internet mal ein paar Seiten ausgedruckt, ich habe es nicht gekauft, aber es ist so schlimm und so Gossensprache mit den ganzen Schmutzausdrücken, die hier Gott in den Mund gelegt werden, dass wir es lieber hier nicht zitieren. Der entscheidende Satz unserer Erklärung lautet, wir sind der Überzeugung, dass die Volksbibel das Werk eines irreführenden Geistes aus dem Abgrund ist und dass diese lästerliche, gefälschte Bibel einen anderen Jesus bezeugt als den, der sich in der echten Bibel geoffenbart hat. Das ist der Kernsatz, aber da haben sich selbst einige konservative Evangelikale geweigert, diese Erklärung zu unterschreiben wegen diesem Satz, weil sie sagen, ja, der meint es ja doch vielleicht gut und so. Ja, da hatten wir also damals auch interessante Absagen bekommen, weil einige sagen, so scharf darf man es dann doch nicht sagen. Aber ich denke, genau das ist der Punkt. Es ist ein Geist von unten, denn ein göttlich geprägter Autor könnte niemals dermaßen blasphemische Dinge verfassen. Habe ich jetzt zu viel gesagt?
Nein.
Ja, das waren jetzt nur zwei Beispiele. Wir sollen nicht da sein, wo die Spötter sitzen. Ja, was heißt das für uns? Das heißt für uns und das heißt für mich auch persönlich, dass ich in diesem sogenannten evangelikalen Mainstream, der das unterstützt, nicht mehr mitmachen kann. Ich nenne mich seit einiger Zeit schon nicht mehr evangelikal, sondern einfach Christ. Ja, auch unsere Gemeinde in Pforzheim, einfach christliche Gemeinde oder Christen. Aber man kann sich mit sowas nicht mehr identifizieren. ist meine Meinung. Ihr dürft gerne anders drüber denken. Aber das heißt eben auch Absonderung. Wir sollen nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Und wenn das heute alles unter dem Deckmantel evangelikal firmiert, dann zeigt man, wie weit das Gericht am Hause Gottes bereits begonnen hat. Es ist schon späte Zeit. Wir können nur bitten, dass der Herr wirklich bald kommt und dem allem ein Ende macht. Und sie machen immer weiter. Natürlich ist der Martin Dreyer und sind die anderen oftmals gewarnt worden, aber sie haben wirklich diesen falschen Geist bekommen und sind davon getrieben. Ich sage das auch öffentlich und wir müssen einfach warnen, auch unsere Jugend davor. Ich kenne einige Beispiele, wo Geschwister das durchschaut haben, haben diese Bibel verbrannt, genau wie die Zauberbücher in Ephesus damals verbrannt wurden. Es ist keine Bibel. Es ist ein lächerliches Jesusbild, was da vermittelt wird, und es ist ein Jesus von unten, nicht der biblische Sohn Gottes. Ich habe im neuesten Heft Der schmale Weg einen längeren Artikel drin, möchte da kurz zusammenfassen, auch etwas sagen, unter dem provokativen Thema Das weichgespülte Christentum im modernen Evangelikalismus. Weiß nicht, wer es schon gelesen hat. Christentum nur noch in Anführungsstrichen geschrieben, allerdings in diesem Fall. Weil es so weichgespült ist, dass sich von der Bibel schon sehr entfernt hat. Da habe ich auch Beispiele genannt, ich will es kurz machen, aber einiges zusammenfassen. Die Wurzel des Übels ist die Bibelkritik. Siehe Volksbibel. Wenn jemand die Bibel als Gottes Wort ernst nimmt, kann er die nicht so verfälschen. Und wir müssen auch bei zu freien Übertragungen generell aufpassen. Wir sollten möglichst wortgetreue Bibeln lesen und verwenden. Welche sind das zum Beispiel doch? Schlachter 2000, Elberfelder, Menge ist an sich auch recht gut, würde ich auch sagen.
Eine alte Lutherbibel.
Die alte Lutherbibel. Wie? Kenne ich gar nicht. Herbert Janssen ist auch recht genau, der ist erschienen ist.
Ja.
Gut. Also es gibt schon noch einige, was ist zum Beispiel nicht zu empfehlen, nach eurer Meinung, ich frage mal euch, die Volksbibel natürlich, aber auch die Bibel in gerechter Sprache, natürlich aus dem feministischen Bereich, ist genauso verderblich. Und sehr fragwürdig, sage ich mal, nicht lästerlich, aber fragwürdig sind diese zu freien Übertragungen. Hoffnung für alle, gute Nachricht, die sind nicht gotteslästerlich, aber es ist auch nicht Gottes Wort, sondern es ist so eine Interpretation. Das ist vielleicht mal für jemand, der noch gar nichts versteht, zur Heranführung, aber da darf man nicht hängen bleiben bei diesen freien Übertragungen. Ich sage es mal vorsichtig.
Wie heißt die denn von dem Van Heiden?
Neue evangelistische Übersetzung. Ja, die ist natürlich auch nicht gotteslästerlich, ist aber auch eine freie Übertragung. Die kenne ich jetzt zu wenig. Ja, vielleicht weiß jemand. Nun, also das wollte ich nur erwähnen als praktischen Tipp. Wir sollten auf jeden Fall wortgetreue Bibeln haben. Am besten halte ich persönlich zurzeit die Schlachter 2000, die auch noch den Mehrheitstext ja als Grundlage hat zudem, der ja wahrscheinlich auch der bessere ist. Obwohl ich da jetzt nicht dogmatisch mich verkämpfen will in dieser Frage, die auch unter Christen umstritten ist, nicht mit dem Textus Receptus. Aber der hat jahrhundertelang segensreich gewirkt und das ist sicherlich eines der Hauptargumente dafür, auch in der Reformationszeit. Und da hat es dann später auch im Pietismus viel Erweckung gegeben. Aber die Bibel, das Wort, sie sollen lassen stehen, das ist der Kern. Und deshalb haben wir auch das Thema heute Mittag, Gottes Wort, die Quelle ewigen Heils. Ja, Gottes Wort, das dürfen wir nicht verdrehen, nicht verspotten, nicht verlästern, auch keine Abstriche machen und auch nichts hinzufügen. Das betone ich immer wieder. Aber das ist heute gang und gäbe. Jetzt hat ein Sektenführer in der Schweiz auch wieder eine neue Bibelverfälschung in Produktion. Wisst ihr, wer das ist? Ivo Sasek. Muss man auch sehr warnen. Hat schon tausende Leute verführt. Er hat ja schon immer charismatische Dinge gemacht, hat sehr blutrünstige Filme gedreht. Ich habe einen angesehen, den habe ich weitergegeben an den Ulis Kampax, dass er es auch mal sieht und prüft. Aber das ist so blutrünstig. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das kann niemals vom Geist Gottes inspiriert sein. Köpfe abgehauen und Sachen. Ich will das nicht im Einzelnen beschreiben. Sowas sieht man in der Welt nicht, was da eine sogenannte christliche Gruppe gedreht hat. Und jetzt vertritt er ja die Reinkarnationslehre sogar, dass der Mensch sich immer wieder verkörpert, höher entwickelt und dass alles dann mal versöhnt wird am Ende durch die Verkörperung hindurch. Also wer es jetzt noch nicht durchschaut, der kennt seine Bibel wirklich nicht. Wir sind auch betroffen, auch aus unserer Gemeinde sind welche dorthin verführt worden. Und von daher müssen sich viele Gemeinden leider damit beschäftigen. Wir können aber beten, es sind oft Menschen, die sehr ernst meinen, die dann auf solche Verführer hereinfallen. Nicht? Aber auch natürlich, der macht auch wieder seine eigene Bibelverfälschung mit seinen Sonderlehren, wie bei den Zeugen Jehovas und anderen auch. Also die Bibel, ganz grundlegend. Und deshalb steht ja auch hier in Psalm 1, Lust am Gesetz des Herrn und sinnt nach über seinem Gesetz, man kann auch sagen über seinem Wort, Tag und Nacht. Liebe Geschwister, nur wenn wir das Wort Gottes in- und auswendig kennen, auch vieles auswendig können, nur dann können wir dem Feind widerstehen, der auf vielen Ebenen heute zu uns kommt. Sinnen auch wir nach über Gottes Wort, Tag und Nacht. Wenn man nicht schlafen kann nachts, ist doch gut, wenn man beten kann, vielleicht auch Bibel liest. Man kann die Zeit zum Gebet nutzen, zur Stille. Und auch natürlich bei Tag. Nicht jeder hat dauernd Zeit, wir müssen ja unsere Arbeit tun. Aber das Wort sollte so verinnerlicht sein, dass wir dadurch gestärkt und gewappnet sind. Ja, die Bibelkritik ist heute leider sehr verbreitet, auch im evangelikalen Bereich. Es haben ja schon Hochschulen sich jetzt gebildet, die waren früher nicht anerkannt, haben Kompromisse geschlossen, haben Abstriche an ihrem Bekenntnis gemacht. Nur auf diesem Weg konnten sie staatlich anerkannt werden. Ich habe immer gesagt, liebe Freunde, dieser Preis ist zu hoch. Die Prügel kriegen jetzt aber die, die gewarnt haben. Nicht die, die dann diese Abstriche machen. Aber wir müssen den schmalen Weg hier gehen und auch verachtet sein und Verfolgung ertragen. Die Musikfrage könnte man nennen. Also ich ergreife immer sofort die Flucht, wenn ich irgend zu einer christlichen Veranstaltung gehe. Man weiß ja manchmal nicht, was da ist. Und dann kommt ein Höllenlärm einem entgegen. Ich habe es ja einmal erlebt, habe es auch schon mancherorts erzählt. Da wollte ich mal zu einem Vortrag gehen von einem bekannten Evangelikalen. Der hat früher eine gute Arbeit gemacht in den 60er, 70er Jahren. Und dann war da ein Vorprogramm in einer freien Gemeinde. Da war alles wie Disco aufgebaut mit Scheinwerfern, Flackerlicht. Und dann ging es los. Genau in der Disco nur nicht so gut improvisiert. Sie meinen, sie müssten das alles nachmachen. Nach 10 Minuten bin ich wieder gegangen, wo ich gemerkt habe, jetzt fangen sie alle an zu tanzen. Im neuen Bund gilt, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten und nicht durch ekstatische Zuckungen und ähnliches. Es findet sich im Neuen Testament, soweit ich sehe, keine Stelle, dass wir Gott tanzen sollen, im Gottesdienst jedenfalls nicht. Und der einzige Tanz, der da ausführlich beschrieben wird, ist der Tanz der Tochter der Herodias. Und sie hat das Haupt Johannes des Täufers gefordert. Natürlich gibt es Tanz in der Welt als Ausdruck der Freude. Man kann auch feiern, aber nicht so, wie es hier beschrieben wird, mit Alkohol, übertriebenem Alkoholkonsum, sage ich mal vorsichtig, sodass man sich dann noch berauscht und ähnliches. Wir waren gestern auch bei einer Hochzeitsfeier, aber da ging es sehr schön und sehr gesittet zu. Und das ist was ganz anderes, als wenn man da plötzlich merkt, wie sie alle nur noch über die Tische hüpfen und ähnliches. Ja, Gottes Wort. Dann finden wir auch die Aufweichung biblischer Ethik. Es wird heute kaum noch Gemeindezucht geübt in Gemeinden. Und deshalb kann der Sauerteig sich immer mehr ausbreiten. Natürlich können wir nicht bei jeder Sünde die Leute gleich vor die Tür setzen. Wäre keiner von uns hier, oder? Dann wären wir alle noch hier. Aber es geht um gravierende Fehlverhaltensweisen, Sünden, wo dann das geradezu offensiv in die Gemeinde hineingetragen wird. Da sind die Ältesten gefordert, dann zu sagen, lieber Freund, überprüfe dein Leben, überprüfe deine Lehre, bete darüber und tue Buße darüber. Und man muss auch vom Wort Gottes her dann zeigen. Und wenn der Betreffende dann umkehrt, ist es gut, nach Matthäus 18, 1. Korinther 5. Wenn aber nicht, dann muss man auch die Konsequenz ziehen. Unter vier Augen ermahnen, dann zu zweit, dann mit mehreren und schließlich muss es vor die Gemeinde, wenn die Sünde oder ihr Lehrer sonst überhand nehmen würde. Es gibt heute auch, ich habe das tatsächlich gelesen, bei Evangelisationen, totale Verdrehungen dessen, was an sich biblische Evangelisation ist. Früher hieß es noch, glaube an Gott, dann wirst du gerettet. Jetzt habe ich gelesen auf einer Einladung zu einer Evangelisation. Gott glaubt an dich, Gott glaubt an uns. Wie findet ihr denn sowas? Also ich hätte ein Problem, wenn Gott an mich glauben müsste. Wer sind wir denn als kleine Würmlein? Es gibt ja das bekannte Lied, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart. Ich gebe mich hin dem heiligen Triebe, mit dem ich Wurm geliebet ward. Immer häufiger sieht man, dass man dieses Wort Wurm wegstreicht aus Liederbüchern, aus Einladungen. Mit dem auch ich geliebet ward, schreiben sie, oder mit dem ich Mensch geliebet ward. Bin doch kein Wurm, bin doch ein Mensch, ja, heißt es dann. Aber man erkennt nicht mehr, dass wir Staub sind vor Gott. Gott glaubt an mich. Ich kann nur sagen, Entschuldigung, armer Gott, wenn er an mich glauben muss oder an dich. Nein, wir sollen an Gott glauben, dürfen an Gott glauben. Nicht wir sind sein Schöpfer, sondern er ist unser Schöpfer. Ja, vieles wäre noch zu nennen, aber ich will es jetzt damit bewenden lassen. Aber nochmal der Kernsatz, wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Seien wir da wachsam. Auch jetzt, auch in der künftigen Generation eurer Gemeinde. Oft kommt es durch die Jugend, sagt man immer so schön, der Trieb, man muss jetzt alles moderner machen, man muss die Jugend ansprechen. Sicherlich, aber man muss genau prüfen, welche Methoden geeignet sind und welche Gottes Wort widerstreiten. Nicht alles ist biblisch zu vertreten. Ich denke auch, es ist viel besser, wir bilden einen Kontrast, eine Alternative als Gemeinde zur Welt. Dann werden wir viel attraktiver sein, im guten Sinne, als wenn wir uns der Welt anpassen. Weil wenn man sich der Welt anpasst, holt man diese weltlichen Elemente alle hinein und wird jeder sagen, naja, kann ich gleich in der Welt bleiben? Wo ist da noch der Unterschied? Ein Christ sollte doch erkennbar sein. An seinem ganzen Auftreten, auch eine Gemeinde, sollte sich in gutem Sinne absondern von der Sünde und von dem Stil der Welt. Nicht alles, was die Welt macht, ist Sünde, aber es ist auch nicht alles gut. Ja, ich will es heute nicht zu lange ausdehnen, ich weiß, dass es sehr heiß ist, aber doch noch einige Worte. Wir lesen noch weiter. Der hat also Lust am Gesetz des Herrn, der nicht dort wandelt, wo die Spötter sitzen. Und er sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und wenn wir da belächelt werden, dann nehmen wir es in Kauf. Wenn die Leute wirklich Nöte haben, werden sie uns fragen und nicht ihresgleichen. Da werden sie es wissen, dieser Mensch hat einen Kontakt zu Gott. Und da können wir Rat holen, guten Rat. Nicht den Rat der Gottlosen, sondern den Rat der Gottesmenschen, die von Gott sich leiden lassen, vom Herrn. Und ein solcher Mensch nämlich, der mit dem Herrn wandelt, der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Frucht wird man da sehen. Wir können nicht aus eigener Kraft geistliche Frucht bringen. Man kann in der Welt Erfolg haben, wenn man fleißig ist, wenn man sich einsetzt, auch wenn man Vitamin B hat, wie man so schön sagt, ja, sich einschleust, schmeichelt, dem Chefs und so. Das ist weltlicher Erfolg, aber es hat nichts mit geistlicher Frucht zu tun. Geistliche Frucht geschieht durch Glauben, Buße und Nachfolge. Wenn wir zum Herrn Jesus gehören, wenn wir ihn als den Herrn in unserem Herzen wohnen haben, nicht mehr unser Ich auf dem Thron, sondern der Herr Jesus. Und dass er durch uns, durch seinen Geist, Frucht wirkt. Glaube, Liebe, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich habe es nicht genau auswendig alles, aber in Galater 5 steht es ausführlicher. Ja, diese Frucht, die sich entfaltet in verschiedenen Wirkungen. Liebe, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung und noch einiges andere ist da genannt. Und seine Blätter verwelken nicht. Übrigens eine interessante Parallelstelle zu Vers 3 ist in Jesaja 55, Verse 8 folgende. Mit den Wasserbächen, darum geht es jetzt hier. Ab Vers 8, da spricht Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und wachsend, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, also soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder zu mir leer kommen, sondern tun, was mir gefällt. Und es soll ihm gelingen, dazu ich's sende. Das sind diese Wasserbäche in Vers 10, wie der Regen und Schnee vom Himmel. Und so ist auch das Wort Gottes wie ein Regen, das alles erneuert und verwandelt und grünen lässt. Und wenn wir von diesem Wort gesättigt sind, wird unser Leben auch wie ein Wasserbach sein und Frucht bringen. Und jetzt wieder der Kontrast, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Das Bild von Spreu und Weizen. Der Gläubige ist wie das wertvolle Weizenkorn. Und wenn es in die Erde fällt und er stirbt, bringt es viel Frucht. Aber der Spreu, der wird weggeschüttet. Am Tag des Gerichts, es wird alles brennen. Spreu, damit kann man nichts anfangen. Und der Gottlose, er kann noch so viel Aktivitäten an den Tag legen. Es ist für die Ewigkeit nichts Nutze. Es werden keine Seelen gerettet, sondern eher noch verführt. Und was er tut, das ist zwar vielleicht weltlicher Erfolg, aber keine Geistesfrucht. Hat keinen dauerhaften Bestand. Das sind dann die Leute, die morgens zur Arbeit gehen, abends heimkommen, wenn sie überhaupt arbeiten. Und dann sagen, irgendwann merken, ja, es ist immer das Gleiche und es entsteht keine Frucht. Nichts gegen die Arbeit. Das sind wir alle gerufen, nicht faul zu sein, ganz klar, wenn wir Arbeit haben. Aber Ewigkeitsfrucht ist etwas anderes als das tägliche Geschäft nur. Dazu gehört eben auch der Gottesdienst in jeder Form, in der Versammlung, aber auch indem wir Menschen einladen. Und jede Seele, die gerettet wird, das ist die köstlichste Frucht. Da ist mehr Freude im Himmel über einen Sünder, der gerettet wird, als über 99 Gerechte. Große Frucht. Das ist unsere wichtigste Aufgabe, dass auch noch andere gerettet werden, dazu beizutragen. Und uns selber reinzuhalten im Herrn, wie wir es auch heute Morgen gehört haben. Die Gottlosen, die sind wie Streu und sie bestehen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Wenn das Gericht kommt, dann wird offenbar, was Bestand hat. Das ist dann das Feuer, das prüft, ob es verbrennt oder ob es bestehen bleibt, was wir getan haben. 1. Korinther 3, das Preisgericht, das ist für solche, die allerdings wiedergeboren sind, aber der eine bringt mehr Frucht, der andere weniger. Aber der Gottlose, der wird noch nicht mal ins Preisgericht kommen. Der wird von dem großen weißen Thron stehen, gemäß Offenbarung 20, und wird verurteilt werden in den ewigen Feuersee. Das ist sein Los. Wie schön ist es, wenn wir gläubig sind, wiedergeboren und ja, diese gute Frucht bringen, dass unser Werk nicht als Stroh, Heu oder Stoppel erfunden wird, sondern als im geistlichen Sinne Gold, Silber und Edelsteine. Dass wir dem Herrn wirklich gedient haben mit unserem ganzen Wesen. Und überall sind wir als Zeugen ja auch gefordert. Natürlich können wir jetzt nicht jedem, überall wo wir hinkommen, gleich sagen, Jesus liebt dich, muss Jesus annehmen, wir müssen auch taktvoll und weise sein. Aber wir sollen auch nicht schweigen, wenn wir gefragt werden, wenn die Gelegenheit sich ergibt, wenn der Herr uns jemand vor die Tür stellt. Wir verschenken auch gern christliche Literatur oder Bibeln. Das ist immer eine Möglichkeit, was man tun kann. Und wer menschenscheu ist, der kann auch in die Briefkästen Sachen legen. Es ist besser, als gar nichts zu tun, auf jeden Fall. Kein Leistungsdruck, aber einfach der missionarische Drang im guten Sinne, den wir in uns haben dürfen, dass wir nicht schweigen von dem, was der Herr an uns getan hat, dass er uns ewiges Leben geschenkt hat, durch das stellvertretende Opfer des Herrn Jesus am Kreuz, wo er für uns verblutet ist, sein Leben gegeben hat, dass wir nicht in die ewige Verdammnis kommen müssen. Denn jeder von uns ist von Natur aus ein Sünder und jeder von uns braucht diese Erlösung in Christus. Die Gottlosen bestehen nicht im Gericht. Sie werden in die Verdammnis kommen, bedeutet das. Aber auch die Sünder bestehen nicht in der Gemeinde der Gerechten. Das ist die ewige Herrlichkeitsgemeinde. Da wird kein Unreines hineinkommen, kein Sünder. Und hier schon, unsere Gemeinden sind ja Vorstufen für die Ewigkeit. Aber da gibt es noch Flecken und Runzeln. und auch Sünde haftet jedem von uns an. Wir brauchen die Reinigung durch Jesu Blut. Aber hier sind die verstockten Sünder gemeint, die immer weiter sündigen, die nicht umkehren von ihrem Wege. Die werden auch in der Gemeinde hier schon nicht bestehen. Da muss man auch Gemeindezucht üben, damit die Gemeinde immer wieder gereinigt wird von dem Krebs, der sie sonst zerfressen würde. Üben auch wir Gemeindezucht im guten Sinne, da wo es wirklich schlimm würde sonst. Leider sieht es eben in den Kirchen, in großen Kirchen so aus, da gibt es so gut wie keine Gemeindezucht mehr. Deshalb sind so viele Irrlehrer an der Spitze der Kirchen, auch der Freikirchen inzwischen. Und der Fisch fault ja vom Kopf her, von oben her werden die Gemeindebünde zerstört. Deshalb ist es gut, liebe Geschwister, wenn wir unabhängig sind als Gemeinden, Hausgemeinden, Gemeinschaften, uns nicht abhängig machen von etwas, was irgendwo oben an Schlechtem auch bestimmt wird. Es gibt manchmal auch gute Entscheidungen, aber viel Falsches, Unbiblisches. Allein schon, dass heute es Bischöfinnen gibt, ist völlig unbiblisch und all solche Dinge in den Landeskirchen. Nicht? Ein guter Weg der Absonderung ist dann oftmals notwendig, dass wir uns nicht eins machen mit dieser mit diesem Weg der Sünder oder da, wo die Spötter sitzen. Jetzt wird sogar das Zentrum angetastet in den landeskirchlichen Synoden. Es wird diskutiert, warum überhaupt Jesus am Kreuz sterben musste. Das ist doch überflüssig. Gott kann ja auch so vergeben. Er ist ja ein lieber Mann und vergibt allen. So wird es dargestellt. Oder liebe Frau heutzutage schon, sozusagen im Feminismus. Also so wird das auf Menschliches reduziert, das Gottesverständnis. Und das Sühneopfer Jesu, das zentralste und grundlegendste für unser Heil, das wird auch schon öffentlich jetzt in Frage gestellt. Hinter den Kulissen ja schon lange in vielen Kirchen, aber jetzt auch öffentlich. Ein Zeichen der Endzeit. Und damit dürfen wir nichts zu tun haben, wo das in Frage steht, dass wir uns da absondern. Und so der Vers 6. Der Herr weiß um alles. Er weiß, und das tröstet uns auch. Er weiß das alles, er weiß es auch vorher. Aber er kann immer noch Umkehr schenken beim Einzelnen. Der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ja, der Herr weiß, dass der Weg der Gerechten zur ewigen Herrlichkeit führt. Der Weg der Gottlosen zur ewigen Verdammnis. Das hat keinen Bestand vor Gottes Thron, was die Gottlosen tun. Und leider sitzen so viele Gottlose auch inmitten der Kirchen und des Evangelikalismus, die bis hin zu lästerlichen Machwerken sich versteigen. Ich habe euch einiges heute Mittag zugemutet, auch an Zitaten. Ich wollte also vorher noch sagen, dass es für Kinder auch nicht so geeignet ist, aber es sind jetzt ohnehin schon draußen, mit einer Ausnahme. Aber es ist jedenfalls nicht alles so erbaulich, was wir jetzt gehört haben an Zitaten. Und wir müssten es aber einfach hören. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Man weiß oft nicht mehr, was alles so läuft. Man muss auch nicht alles wissen. Aber einfach mal punktuell, um zu sehen, wie weit es schon fortgeschritten ist. Und das Schlimme ist, sie merken es gar nicht mehr, was sie tun. Und wollen es nicht mehr wissen. Und wenn man sie warnt, dann heißt, ja, ihr seid die Gesetzlichen von vorgestern und engstirnig. Heute sind wir modern, wir sind die Jugend der Reichen. All diese Floskeln, aber es ist genau die Verführung, die von unten kommt. Es ist nicht von Gott so, wer so denkt. Natürlich kann man auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Eine übertriebene Gesetzlichkeit, übertriebene Strenge, Zusatzgebote, wie es auch in manchen Gemeinden ist, das ist auch nicht gut. Da macht man dann eigene Heilswege. Das hatten die Pharisäer auch schon gemacht. Da ist der Vorwurf dann berechtigt. Aber auf der anderen Seite, diese Zügellosigkeit in vielen Gemeinden heute, das ist die sicherlich noch viel schlimmere Falle, die der Satan in der Endzeit bereit hat. Wo sie alle Fesseln von sich werfen, alle Stricke zerbrechen. Und das ist, und jetzt passt auf, genau das, was im nächsten Psalm steht. Das lesen wir nämlich weiter. Und damit schließe ich aber auch. Das ist mein abschließendes Zitat, der Psalm 2. Genau der Zustand des rebellischen Menschen, und das trifft eben auch besonders auf unsere Endzeit zu. Psalm 2. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Es war schon immer so und steigert sich jetzt noch. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke, so rufen sie aus. Aber der im Himmel wohnt, lacht über sie und der Herr spottet ihrer. Jetzt spottet Gott, kann auch spotten, aber in einem anderen Sinne. Ihr seid nur wie Spreu, was wollt ihr denn? Eure Lästerungen werden alle vergehen. Und dann heißt es in Vers 5, einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Und er spricht, ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion, nämlich Jesus Christus. Kundtun, so sagt nun der Psalmist, kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen. Wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht, mit Ehrfurcht, und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Ich denke, da brauchen wir nichts mehr hinzufügen. Möge der Herr uns gnädig sein. Lasst uns auch Wächter sein auf den Zinnen. Lasst uns auch Verführte warnen, auch aus dem Evangelikalismus, wo es besonders wehtut. Menschen, die einmal einen guten Stand hatten, ja, die plötzlich dann auch diesen aufgeweichten Weg mitgehen. Und lasst uns auch für uns selber beten und für unsere Gemeinden, dass auch wir festbleiben, uns nicht überheben über die anderen, sondern wer steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Das müssen wir auch mitnehmen und beherzigen. Aber dass wir den Herrn bitten, bewahre uns auf deinem schmalen Weg, der allein zum Ziele führt, deiner himmlischen Heimat. Amen.